In den letzten Monaten hört man immer mal wieder einen Satz. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Nun ja, das war sie schon vorher, nur etwas weniger offensichtlich vielleicht. In der ganzen Weltregion, von der westafrikanischen Sahelzone bis an die Grenzen Chinas, herrscht derzeit Krieg. Hunderte Millionen Menschen rätseln, wie sie in ein besseres Leben kommen können, emigrieren können, und zwar ohne auf dem Weg zu ertrinken. In den Megacities des globalen Südens ist der Drogenhandel für viele die einzige Aufstiegsoption. Als Folge davon zerfallen ganze Systeme. Und in den wohlhabenden Ländern des Nordens schließlich hofft ein wachsender Teil der Bevölkerung, sich von diesen unheilvollen Entwicklungen durch die Errichtung von Grenzzäunen abkoppeln zu können. Dazu kommen der Klimawandel, das Erstärken des religiösen Fanatismus, wachsende geopolitische Spannungen sowie die rasante Entwicklung der Kriegs- und Überwachungstechnologien. Es gibt also ganz neue Formen von Zerstörung und ganz neue Formen auch von autoritärer Herrschaft, die da möglich werden. Nun kann man sich da auf die Suche begeben nach gesellschaftlichen Alternativen. Und nun gibt es einen Politikwissenschaftler, Ralf Selig, der sagt, wir kommen da um die Frage nach dem Gemeineigentum nicht herum. Wir hören Ralf Selig.
Eigentlich liegt auf der Hand, was in einer solchen Situation zu tun wäre. Wenn das Alte stirbt, muss darüber gesprochen werden, wie etwas Neues aussehen könnte. Wir brauchen Antworten auf die wachsende globale Ungleichheit. Brauchen Strategien, die die Zerstörung der Natur und den Zerfall von Gesellschaften stoppen. Eine Politik, die die Spirale der Militarisierung unterbricht und Sicherheit wieder als soziale Frage definiert. Doch wie lässt sich darüber reden, ohne in einen verträumten, wirklichkeitsfernen Utopismus zu verfallen? Zunächst muss man wohl erklären, was die Einzelkrisen überhaupt miteinander zu tun haben. Denn auf den ersten Blick haben der Krieg in Syrien und der mexikanische Drogenhandel, Massenmigration und das Erstarken des Rassismus sehr unterschiedliche Ursachen. Doch wenn man gedanklich einen Schritt zurück macht, um sich die Lage vor Augen zu führen, lässt sich ein Gesamtzusammenhang nicht übersehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit leben wir in einem echten Weltsystem. Wir kaufen dieselben Marken, shoppen in den gleichen Einkaufszentren, stehen länger als eine Stunde täglich im Stau und folgen, das ist das Entscheidende, einem identischen Handlungskalkül. Gut ist, was sich in Geldwerten auszahlt. Die Unterschiede, die es natürlich nach wie vor gibt, haben vor allem mit dem Einkommen zu tun. Das Leben der Oberschicht in Brasilien, Nigeria oder Saudi-Arabien ähnelt dem amerikanischen Vorbild in vieler Hinsicht verblüffend. Anders ausgedrückt, wie stark wir unsere nationale Identität und persönliche Individualität auch betonen mögen, unsere Verhaltensweisen werden doch maßgeblich von einem ökonomischen Gesamtsystem diktiert, das sich durch einen Weltmarkt, transnationale Arbeitsteilung und den Zwang zur Mehrung des eingesetzten Kapitals auszeichnet. Und eben dieses ökonomische System namens Kapitalismus stellt einen Motor bei der Verschärfung der vielfältigen Einzelkrisen dar. Inwiefern? Da ist erstens die ihm eigene Schrankenlosigkeit. Wenn unserem ökonomischen System ein Handlungsprinzip eingeschrieben ist, dann ist es das der räumlichen und quantitativen Expansion. Und das bereits seit dem Aufkommen der ersten Welthandelsmächte im 14. Jahrhundert. Diese Schrankenlosigkeit bedeutet, alle Menschen werden in globale Arbeitsteilung und Konkurrenz hineingezwungen und die produzierten Werte sollen ins Unendliche wachsen. Das Problem daran ist, dass das stofflich unmöglich ist, weil Werte und Güter auf einem begrenzten Planeten nicht unbeschränkt wachsen können. Und dass zum anderen eine Weltgesellschaft entsteht, die in sich tief gespalten ist. Denn hier ist man sofort bei der zweiten großen Eigenschaft unseres ökonomischen Systems. Es tendiert dazu, soziale Widersprüche extrem zu verschärfen. Heute besitzen die 85 reichsten Menschen, nach anderen Berechnungen sind es gar nur 8, so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, also 3,5 Milliarden Menschen, zusammen. Und genau diese Verbindung wiederum ist verantwortlich für die Migrationsströme, über die heute so viel gesprochen wird. Ein Drittel der Weltbevölkerung lebt nach wie vor von Landwirtschaft. Weil sich Kleinbauern auf dem Weltmarkt nicht gegen die industrielle Agrarproduktion behaupten können, verlieren hunderte Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage. Wer sich ein realistisches Bild von den Migrationsbewegungen der Gegenwart machen will, dem sei ein Besuch in einem der Megaslums des globalen Südens empfohlen. In den Elendsvierteln von Mumbai, Kinshasa oder Bogota kann man ermessen, wie wenig unsere Weltwirtschaft trotz des produzierten Reichtums in der Lage ist, auch nur elementarste Bedürfnisse zu befriedigen. 1 Milliarde Menschen leben heute als Überflüssige in Slums. Und auch die Rückkehr des scheinbar Vormodernen, der Zerfall von Staaten, der Fanatismus, die Bürgerkriege, hat mit diesem Mechanismus zu tun. Das Problem ist nicht etwa, dass das Weltsystem noch nicht überall angekommen wäre, sondern im Gegenteil, dass die Länder des Südens keinen Platz in ihm finden. weil die Produktionskapazitäten der Industriestaaten groß genug sind, um den gesamten Weltmarkt abzudecken, ist eine eigene industrielle Entwicklung des Südens kaum möglich. Was bleibt, ist der Ausverkauf von Rohstoffen, was nicht nur zur Ausplünderung der Natur, sondern auch der Staatsapparate führt. Man könnte die Lage also so beschreiben, dass unser ökonomisches Weltsystem dabei ist, sich zu Tode zu siegen.
Soweit Raul Selig mit einer Art Bestandsaufnahme, und da geht es auch immer wieder um das Schlagwort des Postkapitalismus. Hört man öfter in diesen Zeiten. Ein Leben nach dem Kapitalismus, was da bevorstehen solle. Und das Ganze soll nichts Schreckliches sein. Wie das aussieht, darüber wird immer wieder diskutiert. Eine der Theorien, die da diskutiert wird, ist die des sogenannten Akzelerationismus. Haben Sie noch nicht gehört? Kurz erklärt, es geht darum, den aktuellen Kapitalismus nicht zu zerstören, sondern ihn als eine Art Sprungbrett zu benutzen. Als Sprungbrett zum Postkapitalismus. Zwei Protagonisten dieser Denkrichtung sind Alex Williams und Nick Srinek, die so eine Art Manifest geschrieben haben für das Leben nach dem Kapitalismus. Der Titel lautet »Die Zukunft erfinden, Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit«. Das Buch ist vor kurzem auch in Deutsch erschienen bei der Edition Tiamat, und übersetzt hat das Buch aus dem Englischen Thomas Azat.
Was jetzt an diesen Thesen doch relativ spannend ist, ist, dass sie wirklich diesen Zwischenschritt versuchen zu gehen, nämlich also nicht sagen, wie könnte die bessere Welt aussehen, sondern was könnten die ersten Schritte sein, die in eine Welt, ja, in eine Welt ohne Arbeit, in eine Welt, die Zukunft hat, führen. Also die Ausgangspunkte sind erstmal, dass sich der gegenwärtige Zustand der Welt als alternativlos darstellt. Also das kann man jetzt, Sie machen das relativ ausführlich, das heißt, die Historie dessen, was man Neoliberalismus nennt, das wird alles nochmal ganz aufgedröselt. Wenn man das Buch dann, das macht auch ungefähr ein Drittel des Buches aus, also das sind 400 Seiten, das heißt ein Drittel ungefähr 130 Seiten, und das ist eigentlich ganz interessant, weil man sich das ja auch gar nicht so vor Augen hält. Und dann der zweite Schritt ist, wieso kommt es eigentlich zu dieser scheinbaren Alternativlosigkeit und wie kommen wir aus dieser scheinbaren Alternativlosigkeit wieder raus? Und da machen sie irgendwie so drei Tendenzen in der Gegenwart fest, nämlich dass einerseits bezogen auf Arbeit relativ viele Leute ohne Arbeit sind, also bei uns hier in Deutschland weniger als in Nachbarländern und noch mal weniger als in der sogenannten Dritten Welt. Und gleichzeitig gibt es die Tendenz, dass immer mehr Arbeitsprozesse automatisch eigentlich ablaufen könnten oder auch schon ablaufen. Das Zweite ist immer noch bezogen jetzt auf Arbeit, dass irgendwie wahnsinnig an so langen Arbeitszeitmodellen, also 40 Stunden die Woche oder 36,5 oder irgendwie sowas, festgehalten wird und gleichzeitig so viele Leute ohne Arbeit sind, das heißt ohne Arbeit und vor allem ohne Einkommen. Und das ist jetzt der Punkt, wo sie dann das Dritte kommen, also wie könnte man Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln und warum definieren sich dann, das ist dann der vierte Punkt, warum definieren sich die Menschen heutzutage immer noch über das, was sie als Erwerbsarbeit tun, also dass jemand sich vorstellt und sagt, ja, ich bin Ingenieur, und ich sage, ja, ich bin Übersetzer. Übersetzer, was macht denn der? Okay, also so, ne? Also das sind so vier Fragen, die sich stellen, um praktisch aus dem gegenwärtigen Zustand in einen Zustand zu kommen, der diese Gegenwart auch ein bisschen in Frage stellt und der sozusagen Möglichkeiten eröffnet in eine, ja, bessere Welt, wo wir ja schöner werden und vor allem weniger arbeiten.
Dieser Ansatz, der nennt sich ja Akzelerationismus-Ansatz, für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich damit noch nie beschäftigt haben. Accelere, soweit ich weiß, ist Latein, oder auch auf Französisch heißt das übersetzt ins Deutsche einfach Beschleunigung. Und dieser Ansatz, der geht eben davon aus, dass der Kapitalismus durch seine eigenen Mittel zugrunde gehen wird. Also die gehen nicht davon aus, dass ja das Ganze entschleunigt werden sollte, sondern nee, gerade im Gegenteil. Wir sollten eigentlich mit den Mitteln des Kapitalismus, also mehr kaufen und mehr kaufen und mehr produzieren und mehr produzieren, sodass die ganze Rechnung am Ende nicht mehr aufgeht. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, und ich frage mich, ob in dem Buch auch tatsächlich konkrete Beispiele gegeben werden. Also Beispiele vielleicht nicht, wie man es heute vorfindet, aber ob so Zukunftsszenarien entsponnen werden, weil ich muss zugeben persönlich, dass meine Fantasie, vielleicht bin ich da auch schon Kind meiner Zeit zu doll, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Gibt es da Ausführungen zu?
Nee, es wird immer so ein bisschen an die Fantasie appelliert. Also und Akzelerationismus, das heißt tatsächlich Beschleunigung oder eine Form von Beschleunigung sich vorzustellen, aber beschleunigt werden sollen, weniger jetzt, also dass immer noch mehr unsinniges Zeug produziert wird oder dass noch schneller konsumiert wird. Darum geht es nicht bei der Beschleunigung, sondern die Tendenzen, die im Kapitalismus angelegt sind, also die sollen eher beschleunigt werden. Also zum Beispiel diese Automatisierungstendenz. Man könnte heute die meisten Sachen, die man braucht, relativ automatisch herstellen, ob das jetzt Gebrauchsgüter des täglichen Lebens sind. Man könnte auch Bücher drucken zum Beispiel, das ist hochautomatisiert. Früher brauchte man Setzer und Einrichter an der Druckmaschine und Gott weiß das alles. Also da kenne ich mich halt aus, ich kann wenig über Automobilproduktion sagen. Und das sind so Sachen, die heute schon hauptsächlich automatisch ablaufen und so könnte man ganz viele Prozesse, ja, also praktisch diese Tendenzen beschleunigen, die es da gibt, das meinen sie eben auch mit Beschleunigung. Ansonsten Beschleunigung oder dieses Akzelerieren, das bezieht sich natürlich auch auf andere Tendenzen, also auf soziale Tendenzen, dass wir nicht allein leben, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir gesellschaftlich voneinander abhängig sind und das geblockt wird beziehungsweise immer über Geld vermittelt funktionieren soll. Also da gibt es auch so Ansätze in dem Buch, die dann aufgezählt werden. Das Buch versteht sich allerdings weniger so als Gebrauchsanleitung, das ist zu tun, sondern es versteht sich eher so als so eine, ja, so eine Denksportaufgabe. Also wenn wir jetzt hier am Punkt A sind, wohin könnte es vom Punkt A aus hingehen, wenn wir einfach mal das nehmen, was es gibt und nicht eine tolle Utopie entwickeln. Sie reden auch über Utopien, das stimmt, aber die Utopien, das sind dann eher so historische Beispiele. Also zum Beispiel der Weltraumflug als so eine Utopie Anfang des 20. Jahrhunderts, was daraus geworden ist, das nehmen sie aber nur so als eine Analogie, die dann, also wir stellen uns heute was vor, wo man sagt, oh, das ist unmöglich, aber naja, klar, was wissen wir schon, was in 50 Jahren unmöglich ist.
Ja, soweit Thomas Atzert über das Buch, was er übersetzt hat, Die Zukunft erfinden, Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit. Ein Buch von Nix Rinneck und Alex Williams, gerade erschienen in der Edition Tiamat. Man kann zumindest mal reinlesen und dann darüber diskutieren, über die Theorie des Akzelerationismus, eine Theorie, die sagt, Kapitalismus zerstören ist der falsche Weg. Wir wollen ihn benutzen als Sprungbrett zu einem besseren Leben, einem Leben ohne Angst und Zwang.